Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 74. Sendung Thuringio Internacia Esperanto von Radio Frei aus Erfurt. Heute haben wir die Heiligen Drei Könige zu Gast, einmal in der Originalbibelstelle, dann bei Wolfgang Borchardt. Danach hören wir die Geschichte von Esperanto in der DDR und in Thüringen im Besonderen. Wir lernen Joachim Giesner aus Herzberg am Harz kennen. Und schließlich laden wir zu einem Malwettbewerb ein, der in Triest in Italien stattfindet. Cara che ascoltante, coron ben venonci la septec quara el dono de Thuringio Internacia Esperanto Magazino el Erfurt German Lando. En la hodiaŭa programo nin visitos la tri regioj en la originala historio evangelia kaj ĉe Wolfgang Borchardt. Poste Detlef Blanke racontus pri la historio de Esperanto en Germana Demokratia Respubliko kaj en Thuringio. Ni konatiĝos kun Joachim Giesner kaj finfine ni invitas al pentrado konkurso organizita de la Triesta Esperanto Asocio. Se vi volas kontakti nin, skribu retpoŝtadreson al la sekvanta adreso: Esperanto ĉe radio-signoforo.ei.de. Bonan distrigion, desiris al vi Bernhard Schweiger. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Gestern am 6. Jänner war das Hochfest der Erscheinung des Herrn. Das war ja der älteste Weihnachtstermin sozusagen aus dem 4. Jahrhundert, hat die abendländische Kirche einen anderen Festinhalt damit verbunden, nämlich die Ankunft der drei Weisen. Im Orient wird das Fest hauptsächlich als Tag der Taufe Christi und auch als allgemeiner feierlicher Tauftag begangen. Zur Epiphanie, wie der griechische Ausdruck heißt, findet eine Wasserweihe statt und mit geweihtem Wasser werden etwa Wohnräume besprengt. Bei Matthäus im 2. Kapitel lesen wir etwas über die Ankunft der drei Weisen. Hiera unifestis la feston de Epifanio, diusci festo estis la unua christnasca festo se vi volas en la tuta ecclesio, sed iam en la quara iarcento la enhavo de diusci festo shancigis almeno en la occidente ecclesio, cae oni presentis la alvenon de tri regioi el oriente landoi ce Jesuo, ca ilian serciadon de la novnascita savanto. En la Sancta Evangelio de Matteo oni legos prie en la dua capitro. La germana traduco estes en la Luthera versio de 1902. Die deutsche Übersetzung ist die Luther-Übersetzung von 1912. Ca ciam Jesuo estis nascita in Bethlehem de Judujo en la tempo de la regio Herodo, jensagiuloi el la oriento venis al Jerusalem. Dirante, da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Kie estes tiu, kio estes nascita, regio de la Judoi? Cerni vidis lian stelon en la oriento, cae venis, por ador clinigi ali, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Caciam la regio Herodo Tionaudis, li mal tranquilligis, cae la tutta Jerusalem cun li. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Cacun veniginte, ciuin cefpastroin cae scribistoin della popolo, li demandis al ili, cie la Christo devas nascigi, und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk, und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Kai ili diris alli en Bethlehem de Judujo, char, per la profeto estas scribite jene. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten. Kai vi ho Bethlehem, lando de Judujo, Neniel est es plei mal granda inter la regantoi de Judujo, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, char el vivenus reganto, quiu bastos, mien popolon Israel. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Tiam Herodo secrete venigis la saggiuloin, cae precise sciigis de illi pri la tempo, quem aperis la stello. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernte, mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Kai li sendis ilin al Bethlehem dirante, iru, kai el sercu sorge prila knabetto, kai ciam vilin trovos sciigu al mi, porce mi ancau venu, kai ador clinigiu al li. Und wies sie gegen Bethlehem und sprach, ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein. Wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme, und es anbete. Cae audinte la region, illi equoi iris, cae jen la stelo, cion illi vidis en la oriento, antau iris illin, gis gi venis, cae staris super la loco, cia estis la junna knabetto. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Cae vedante la stellon illi gioies con tre granda gioia. Und da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Cae veninte in la domon illi vidis la knabeton con lia patrino Maria cae ador clinicis alli. Cae malferminte sia in tresoren illi faligis sin cae presentis alli donatsoen, oron cae olibanon cae mirhon. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Cae avertite de Dio en sonjo, che ili ne iru returne al Herodo, ili for iris per alia voio, als ihr Lando. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Und jetzt folgt unsere Literaturecke, und zwar mit niemand Geringerem als Wolfgang Borchardt. Der wurde 1921 in Hamburg geboren und starb 1947 in Basel. Bekannt wurde er vor allem mit dem Drama Draußen vor der Tür, ein Hauptvertreter der sogenannten Trümmerliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war Buchhändler, Schauspieler, wurde im Zweiten Weltkrieg schwer verwundet und weil er sich kritisch geäußert hat, wegen Wehrkraftzersetzung sogar zum Tode verurteilt, aber wurde zur Bewährung an die Ostfront geschickt, war dann nach dem Krieg Regieassistent und Kabarettleiter. Er wurde durch Draußen vor der Tür quasi ein Fürsprecher der desillusionierten Kriegsgeneration. Wir hören von ihm aber in die Zeit passend die berühmte Geschichte der drei dunklen Könige, die wir auf Esperanto übersetzt haben. Noch ein paar andere Werke von ihm, Laterne, Nacht und Sterne, Gedichte 1946, Nachts schlafen die Ratten doch, An diesem Dienstag, Geschichten 1947 oder Die Hundeblume, auch von 1947. Care gascolanto, cae shatanto aete literatur in Esperanto, hodiaŭ ni havos geni Historion de Wolfgang Borchardt, qui naskiĝis en 1901 in Hamburgo, kaj mortis en 1947 en Bazelo. Li estis germana verkisto, filo de instruisto kaj verkistino, kaj jam kiel junulo li komencis verki poemojn. Sed la gepatroj volis, ke li treniĝu kiel librovendisto, tamen li ĉiam volis iĝi aktoro kaj fakte ankaŭ iĝis aktoro, sed en marto 1941 li devis ekmiliti kaj vunditis, restis en lazaredoj, akuzitis pri memvundigo kaj paroloj defetismaj. En 1945 li sukcesis fuĝi el militkaptiteco franca, revenis al Hamburgo, denove laboris kiel aktoro, kabaredisto, asistanto, regisora, sed la sanstato malbonigis, kai li sis ke li ne havos multan vivojarojn, kai fervore dediĉis sin al la verkado, kai li iĝis pioniro de la postmilita germanlingva literaturo, kiu nomiĝas en la germana lingvo Trümmerliteratur, do literaturo el detruita lando. Kelkajn verkojn, Laterne, Nacht und Sterne, poemoj, An diesem Dienstag, Rakontoj, Draußen vor der Tür, Dramo, tre interesse cae tre conata dramo ri reveninta soldato. Nachts schlafen die Ratten durch. Por nia januara tempo tre taugas la racconto pri la tri malhelae regioe. Cae ni traducis tiun iomete tristan racconton pri tri malhelae regioe e la germana lingua en Esperanton.
Die drei dunklen Könige von Wolfgang Borchardt. Er tappte durch die dunkle Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen gegen den Himmel, der Mond fehlte und das Pflaster war erschrocken über den späten Schritt. Dann fand er eine alte Planke. Da trat er mit dem Fuß gegen, bis eine Latte morsch aufseufzte und losbrach. Das Holz roch mürbe und süß. Durch die dunkle Vorstadt tappte er zurück, Sterne waren nicht da. Als er die Tür aufmachte, sie weinte dabei die Tür, sahen ihm die blassblauen Augen seiner Frau entgegen. Sie kamen aus einem müden Gesicht. Ihr Atem hing weiß im Zimmer, so kalt war es. Er beugte sein knochiges Knie und brach das Holz. Das Holz seufzte. Dann roch es mürbe und süß ringsum. Er hielt sich ein Stück davon unter die Nase. »Riecht beinahe wie Kuchen«, lachte er leise. »Nicht«, sagten die Augen der Frau, »nicht lachen. Er schläft.«
»La trie mal hella regioi de Wolfgang Borchardt. Li mal certe paschis tra la malhella anta urbo. La domoe staris detruitrai en la cielon. Malce estis la luno cae la pavimo ectimis pri la malfrua pasciaro. Poste li trovis fortican laton malnovan, sur cion li tretis per piede, gis la putanta lato gemis cae rompicis. La ligno odoris molla, cae dolcia. Tra la malhella periferio li reiris. Stelloi mancis. Ciam li malfermis la pordo ploris dume, li vidis la pallain, bluain oculoin de sia etzino. Ili appartenis al visaccio lazza, sia spiro pendis blanche en la ciambro tiom malvarmis. Li flexis la genuon cae rompis la lignajon. La ligno gemis. Tui ec odoris circaue malmollo cae dolcio. Li tenis pezzon sub la nason cae ridis malaute, quasau tio estus cuco. Ne, diris la virinae oculoi, ne ridu. Li estes dormanta.
Der Mann legte das süße, mürbe Holz in den kleinen Blechofen. Da glomm es auf und warf eine Handvoll warmes Licht durch das Zimmer. Dies fiel hell auf ein winziges, rundes Gesicht und blieb einen Augenblick. Das Gesicht war erst eine Stunde alt, aber es hatte schon alles, was dazugehört. Ohren, Nase, Mund und Augen. Die Augen mussten groß sein, das konnte man sehen, obgleich sie geschlossen waren. Aber der Mund war offen und es pustete leise daraus. Nase und Ohren waren rot. Er lebt, dachte die Mutter, und das kleine Gesicht schlief. »Da sind noch Haferflocken«, sagte der Mann. »Ja«, antwortete die Frau, »das ist gut. Es ist kalt.« Der Mann nahm noch von dem süßen, weichen Holz. »Nun hat sie ihr Kind gekriegt und muss frieren«, dachte er. Aber er hatte keinem, dem er dafür die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte. Als er die Ofentür aufmachte, fiel wieder eine Handvoll Licht über das schlafende Gesicht. Die Frau sagte leise, »Schau, wie ein Heiligenschein, siehst du?« »Heiligenschein«, dachte er, und er hatte keinen, dem er die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte.
»La viro metis la dolcian malmollan lignajon en la etan lat fornon. Gi ec ardettis, getante varman lumeton tra la tuta ciambro. Malonge tio heligis etan, visacion rondan, cae restis unu momenton. La visaccio estis nur uno horon agia, havante iam cion necessan, oreloin, nason, buscion, cae oculoin. La oculoi certe estes grandai, tio videblis, malgrau ilia fermitezzo. Sed la buscio estis malfermita cae blovettis malaute diste gi. La naso cae la oreloi rugis. Li vivas, pensis la patrino, ca la malgranda visaccio dormis. Jen, ancorau la avenflocoi, diris la viro. Yes, respondis la virino, bona ideo, malvarmas. La viro prenis ancora de la dolcia cae molla ligno. Nun, si nascis, cae devas frustetti, li pensis. Set li ne conis iun, por batti per la pugno recte en lian visagion. Ciam li malfermis la forno truon, de nove, man pleno da lumo fallis sur la dormantan visagion. La virino diris malaute, rigardu, ciel aureolo, ciu vi vidas tion? Glor crono, pensis li, havante nenion por en visagia pugna batado.
Dann waren welche an der Tür. Wir sahen das Licht, sagten sie, vom Fenster. Wir wollen uns 10 Minuten hinsetzen. Aber wir haben ein Kind, sagte der Mann zu ihnen. Da sagten sie nichts weiter, aber sie kamen doch ins Zimmer, stießen Nebel aus den Nasen und hoben die Füße hoch. Wir sind ganz leise, flüsterten sie und hoben die Füße hoch. Dann fiel das Licht auf sie. 3 waren es, in 3 alten Uniformen. Einer hatte einen Pappkarton, einer einen Sack und der dritte hatte keine Hände. Erfroren, sagte er und hielt die Stümpfe hoch. Dann drehte er dem Mann die Manteltasche hin. Tabak war darin und dünnes Papier. Sie drehten Zigaretten. Aber die Frau sagte, nicht, das Kind. Da gingen die 4 vor die Tür und ihre Zigaretten waren 4 Punkte in der Nacht. Der eine hatte dicke, umwickelte Füße. Er nahm ein Stück Holz aus seinem Sack. Ein Esel, sagte er, ich habe 7 Monate daran geschnitzt, für das Kind. Das sagte er und gab es dem Mann. Was ist mit den Füßen? Fragte der Mann. Wasser, sagte der Eselschnitzer, vom Hunger. Und der andere, der dritte, fragte der Mann und befühlte im Dunkeln den Esel. Der dritte zitterte in seiner Uniform. Oh, nichts, wisperte er, das sind nur die Nerven. Man hat eben zu viel Angst gehabt. Dann traten sie die Zigaretten aus und gingen wieder hinein. Sie hoben die Füße hoch und sahen auf das kleine schlafende Gesicht. Der Zitternde nahm aus seinem Pappkarton 2 gelbe Bonbons und sagte dazu, »Für die Frau sind sie.« Die Frau machte die blassen blauen Augen weit auf, als sie die 3 Dunklen über das Kind gebeugt sah. Sie fürchtete sich, aber da stemmte das Kind seine Beine gegen ihre Brust und schrie so kräftig, dass die 3 Dunklen die Füße aufhoben und zur Tür schlichen. Hier nickten sie nochmal, dann stiegen sie in die Nacht hinein.
»Poste estis kelkai uloi, cella bordo.« Ni vidis la lumon, diris illi, tra la fenestro. Ni volas sidici, 10 minutoin. Sed ni havas sucinfanon, diris la viro al illi. Nenion respondante, illi tamen eniris la ciambron, el pusis nebulon de la nas truoi, cae levis la piedoin. Ni estus tre malbruantai, flustris illin levante la piedoin, poste lumbrillo fallis sur illin. Trio illi estis en malnovae uniformoi. Uno havis cartonscatolon, uno sacon. La tria ne havis manoin illi frostmortis, explicis li levante la amputitain stumpoin. Poste li montris alla viro la mantel poschoen, tabaco en estis cae maldica cigaredo papero. Ili preparis al si cigaredoen, set la virino protestis, ne, la infano. Poste la 4 personae iris antau la pordon, cae iliae cigaredoe igis 4 punctoe en la nocto. Uno havis dicain piedoin, circa volvitain. Li prenis eron lignan el sacco. Jen azeno, diris li, misculptis gin dum 7 monatoe. Por la bebo, tion li diris, cae donis gin alla viro. Ciu ciu bonas con la piedoi? Aquo, diris la azen sculptinto, aquo pro malsato. Ca la alia, la tria, demandis la viro palpante la asenon en la obscuro. La tria ade tremis en sia uniformo. Oh, nenio, nur la nervoi. Oni ja havis tro la timego. Poste illi surtretis la cigaredoin, por estingi illin, cae reiris en la domon. Illi levis la piedoin, cae rigardis la dormantan sucinfanon. La tremulo prenis diste la cartonscatolo du flavain bonbonain dirante po la virino estas ili. La virino malfermis la pallain oculoin vaste, ciam si vidis la tri personain clinigiantai super la infanon. Si timis, sed tui la bebo pushegis la gamboin contra sia brusto criante tiom laute, che la tri obscuruloi levis la piedoin cae stel iris en la directo de la porto. Tie ci, ili ancora foie capsignis poste, ili en iris la nocton.
Der Mann sah ihn nach. Sonderbare Heilige, sagte er zu seiner Frau. Dann machte er die Tür zu. Schöne Heilige sind das, brummte er und sah nach den Haferflocken. Aber er hatte kein Gesicht für seine Fäuste. Aber das Kind hat geschrien, flüsterte die Frau. Ganz stark hat es geschrien. Da sind sie gegangen. Sieh mal, wie lebendig es ist, sagte sie stolz. Das Gesicht machte den Mund auf und schrie. Weint er? Fragte der Mann. Nein, ich glaube, er lacht, antwortete die Frau. Beinahe wie Kuchen, sagte der Mann und roch an dem Holz, wie Kuchen, ganz süß. Heute ist ja auch Weihnachten, sagte die Frau. Ja, Weihnachten, brummte er, und vom Ofen her fiel eine Handvoll Licht hell auf das kleine schlafende Gesicht.
La viro post rigardis ilin. Sanctuloi strangai, li diris alla edzino. Poste li fermis la pordon. Bellai sanctuloi ili, grumblis li, cae iris preni la avenflocoin. Visagion fremdan prometti sien pugnoin li ne havis, set la infano criis, flustris la verino tre laute, ci criis. Postio ili foriris. Prigardu, cium vivanta gi estas, ci diris fiere. La visaggio malfermis la buscion crionte. Ciu gi ploras? Demandas la viro. Ne, mi opinias che gi ridas, respondas la virino. Quasar cuco, diris la viro, che flaris la lignon, cuximile, tutte dolce, char odiao. Estes Christnasco, diris la virino. Yes, Christnasco, li murmuregis, cae diste la forno, jeticis man pleno da lumo sulla etan, dormantan, visagion.
Carige auscultanto, in la jaro 2014 casis inter la sessa cae la naua de junio la nautecunua Germana Esperanto Congresso in Erfurt. Cae ocase al tiuci congresso, la conata interlinguisto Detlef Blanke scribis fac articolon pri Esperanto en Godoro cae speciale en Turingio inter 1945 cae 1990, do gis la Germana reunuigio. Tiuci articolo aperis en la congresso libro, traduco en la germana lingvon farigis, cae tiu traducitajo aperis en la jarlibro prima de la Evangelia Consilanta Gymnasio, in la jarlibro de 2017, cae proflegis la traducitajon signorino Vera Blanke el Berlino. Detlef Blanke vivis inter 1941 cae 2016. Cae ni audos tiunci articolon pri Esperanto en Godoro cae en Turingujo en la germana traduco cae hodiaŭ sekvos la unua parto. Im Juni 2014 fand in Erfurt der 91. Deutsche Esperanto-Kongress statt und zu diesem Anlass schrieb der bekannte Interlinguist Detlef Blanke, er lebte von 1941 bis 2016, auf Esperanto einen Aufsatz über Esperanto in der DDR mit Schwerpunkt Thüringen zwischen 1945 und 1990. Dieser Aufsatz erschien im Kongressbuch 2014 und dann in deutscher Übersetzung im Jahre 2017 im Jahrbuch Prima des Evangelischen Ratsgymnasiums in Erfurt. Dort fand ja 2014 der Esperanto-Kongress auch statt. Probe gelesen hat die deutsche Übersetzung Frau Vera Blanke aus Berlin. Und heute
hören Sie den ersten Teil in der deutschen Übersetzung. Detlef Blanke, Esperanto in der DDR mit Schwerpunkt Thüringen 1945 bis 1990. Erfurt, der diesjährige Veranstaltungsort des Deutschen Esperanto-Kongresses, befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. So mag es nützlich sein, einige Informationen darüber zu erhalten, wie Esperantisten in der sowjetisch besetzten Zone beziehungsweise der späteren DDR versuchten, neue organisatorische Strukturen für die Plansprache zu schaffen. Der größte Teil dieses Textes fasst die Leistungen des Esperanto-Verbandes der DDR, GDREA, zusammen. Am Schluss finden sich einige Informationen über Esperantisten aus Thüringen. Eine Vollständigkeit ist nicht angestrebt und auch nicht realisierbar. Abschnitt A. 1945 bis 1949, Esperanto in der sowjetisch besetzten Zone. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begannen sich Esperantisten an vielen Orten Deutschlands neu zu organisieren. Sie leiteten Kurse, warben für ihre Sprache und führten Veranstaltungen durch. Das galt für alle vier Besatzungszonen. Ich werde mich auf die Entwicklung in der sowjetisch besetzten Zone beschränken. Auch dort formierten sich Gruppen und wurden Esperantisten wieder aktiv. Über folgende Orte fand ich Informationen: Auerbach, Berlin, Ost und West, Borna, Burgstedt, Chemnitz, in der DDR hieß die Stadt Karl-Marx-Stadt, Dresden, Erlbach, Finsterwalde, Freiberg, Gerstungen, Glauchau-Halle, Hirschfelde, Leipzig, Lüppen-Spreewald, Magdeburg, Meißen, Oelsnitz, Pirna, Quedlinburg, Reichenbach, Schwerin, Waltersdorf und Warnemünde. In Thüringen waren Esperantisten vor allem in folgenden Orten aktiv: Brotterode, Gotha, Kahla, Meiningen, Schmölln, Waltershausen und Weider. Zwischen 1946 und 1947 fanden Esperanto-Kurse auch bei der Freien Deutschen Jugend, FDJ, statt, wie in Auerbach, Borna, Meißen und Waltershausen. Volkshochschulkurse gab es unter anderem in Glauchau. Des Weiteren gab es Kurse im Rahmen des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, später Deutscher Kulturbund und schließlich Kulturbund der DDR, wie etwa in Auerbach, Chemnitz, Dresden, Reichenbach und Weida. Bei größeren Treffen tauschte man Ideen über Zukunftspläne aus, zum Beispiel während des Treffens über Pfingsten in Dresden oder bei einem Interzonentreffen am 28. September 1946, bei dem Esperantisten aus 39 Orten teilnahmen. Manchmal gab es Ausflüge in die Tschechoslowakei und nach Polen. Aus Dresden kam man auch Versuche, eine Art regionaler Dachorganisation zu installieren, zum Beispiel 1946 Labor Collectivo de Germana Esperantistoi oder 1947 das Labor Collectivo de Esperantistoi en la Sovetia Zono. Die Haltung in der sowjetisch besetzten Zone zu Esperanto war widersprüchlich. So veröffentlichte das Organ der ostdeutschen Gewerkschaften, die Freie Gewerkschaft, in einer Ausgabe von August 1946 einen Artikel gegen Esperanto. Das SED-Organ Neues Deutschland hingegen veröffentlichte positive Artikel über die Esperanto-Arbeiterbewegung 29. Jänner 1947 und über den 21. SAT-Kongress. SAT ist der Verband der übernational Denkenden in Amsterdam 1948. Dieser Artikel erschien am 22. Oktober 1948. Auf Leseranfrage antwortete die gleiche Zeitung, es gebe kein Verbot von Esperanto, doch man unterstütze auch keine tote künstliche Sprache. In der Tat verwundert es, dass nach 1945 in der sowjetisch besetzten Zone Esperanto nicht sofort verboten worden ist. Zeitgleich verfolgte man nämlich oder ermordete sogar Esperantisten in der Sowjetunion. Wahrscheinlich hatte die sowjetische Militäradministration in Deutschland während der ersten Nachkriegsjahre wichtigere Probleme zu lösen, als die kleine Gruppe von Sprachliebhabern zu beachten. Dennoch verbot Anfang Mai 1947 die Landesregierung von Sachsen die Ausrichtung von Esperanto-Kursen. Als darauf sofort harscher Protest folgte, musste die Regierung 1948 das Verbot zurücknehmen. Aber die sowjetische Militäradministration hatte in der Zwischenzeit an die Verwaltungseinheiten der sowjetisch besetzten Zone die Instruktion erteilt, Esperanto-Vereine aufzulösen. Am 27. Dezember 1948 erhielt die Gruppe in Reichenbach einen Brief des Stadtrats Walter, gerichtet an den Vereinsvorsitzenden Erich Würker, folgenden Inhalts: Ihnen zur Kenntnis, dass laut Anweisung des Kreiskulturamtes Plauen die Esperanto-Gruppen aufzulösen sind, da die Auflösung dieser Gruppen bis zum 31.12.1948 dem Kreiskulturamt zu melden ist, bitte ich Sie sofort, dem unterzeichneten Amt vorzusprechen. Stadtrat Reichenbach, Vogtland, Amt für Kultur und Volksbildung, gezeichnet Walter Stadtrat. Nur eine Anmerkung, in Reichenbach war auch Herbert Häusler aktiv, der erste deutsche Spezialist von Science-Fiction-Literatur und auch ihr Sammler, der internationale Anerkennung ob seiner Publikationen erhielt. Eine ähnliche Verbotsmitteilung erhielten andere Vereine ebenfalls. Das war nur konsequent, denn in der Folge der Intervention der sowjetischen Militäradministration kam nur wenig später das Verbot für die ganze sowjetisch besetzte Zone, nämlich Anfang 1949 mittels der Ausführungsbestimmungen zur Verordnung zur Überführung von Volkskunstgruppen und volksbildenden Vereinen in die bestehenden Massenorganisationen vom 10. Februar 1949. Die Unterweisung erschien im Zentralverordnungsblatt Nr. 7, Seite 68. Dort liest man unter anderem: Kunstsprachgruppen sind aufzulösen, Ido- und Esperanto-Sprachecken in den Zeitungen und Zeitschriften sind unverzüglich aufzuheben. Mit diesem eindeutigen und unmissverständlichen Dekret endete die erste Periode der ostdeutschen Esperanto-Bewegung. Das Dekret wurde erst 1961 aufgehoben. Abschnitt B. 1949 bis 1965. Bemühungen um den Aufbau von Esperanto-Organisationen in der DDR. Die Bundesrepublik Deutschland wurde am 23. Mai 1949 gegründet, am 7. Oktober 1949 folgte die Gründung der DDR. Auch für die Esperantisten in den ehemals vier besetzten Zonen änderte sich einiges. Wiewohl besagtes Dekret Esperantisten in der DDR die Vereinsgründung untersagte, liefen viele Kontakte, private Treffen und Korrespondenzen weiter. Das alles hielt die Bemühungen um eine Organisationsgründung am Leben. In Dresden war vor allem Kurt Kästler tätig, der seit 1956 ein sogenanntes Informillo herausgab und von 1958 bis 1963 22 Nummern der vervielfältigten Dresdenai Karrierei, in welchen er unter anderem über Aktivitäten und staatliche Reaktionen berichtete. Kurt Kessler und viele andere Esperantisten, darunter auch der Ingenieur Erich Würker aus Reichenbach, der Schuldirektor Ludwig Schödel aus Neuruppin bei Berlin und der Zahnarzt Karl Mayer aus Ostberlin versuchten, die Erlaubnis für eine DDR-Organisation zu erhalten. Sie sandten gut argumentiertes Material an die DDR-Regierung, vor allem an das Ministerium für Volksbildung und an das Zentralkomitee der SED. Ihre Ideen betreffend eine Dachorganisation waren aber unterschiedlich. Erich Würker, ausgezeichneter Erfinder und Textilfabrikant, auch Mitglied des Kulturbund-Präsidialrates, plädierte dafür, dass die Esperantisten dem Kulturbund beitreten, was ab 1965 auch geschah. Aufgrund, dank Esperanto, beeindruckender internationaler Kontakte, wurde die Schule von Ludwig Schödel mit dem Titel Schule des Friedens ausgezeichnet. Er hatte gute Verbindungen zum Friedensrat der DDR und zum Ministerium für Volksbildung. Wäre es nach ihm gegangen, sollten die Esperantisten dem Friedensrat beitreten. Karl Mayer aus Berlin schließlich sprach sich für einen selbstständigen Verein ohne irgendeine Dachorganisation aus. Während vieler Jahre verhallten Vorschläge von Esperantisten bezüglich des Aufbaues einer Esperanto-Organisation in der DDR ungehört. Absagen kamen oft schriftlich und machten grundlegendes Nichtwissen der Verfasser offenbar. So wurde behauptet, Esperanto sei eine tote Sprache und auch deswegen nicht der Beachtung wert, weil sie reaktionäre und pazifistische Tendenzen unterstütze. Man empfahl, dass Esperantisten besser Russisch lernen sollten, die Sprache von Lenin. Ebenso wurde argumentiert, dass bereits Stalin alles über die Weltsprache der Zukunft gesagt habe. Vermutlich dachte man dabei an die Theorie von Stalin über das Kommen einer gemeinsamen Sprache in einer fernen kommunistischen Weltgesellschaft, die durch natürliches Verschmelzen ethnischer Idiome entstünde. Diese spekulative Theorie hatte nichts gemein mit einer Theorie über eine internationale Sprache, die internationale Kommunikation erleichtern und neben weiterhin existierenden ethnischen Sprachen verwendet werden sollte. Nach Stalins Tod 1953 verschwanden solche Meinungen allmählich, unter anderem weil besonders in den Volksdemokratien wie Bulgarien, Ungarn, Jugoslawien und Polen Esperanto-Organisationen aufkamen oder wiederbegründet wurden. Dazu kam, dass sich wichtige und einflussreiche Wissenschaftler wie der Mykologe Prof. Dr. Georg Sörgel bei bestimmten Instanzen für Esperanto einsetzten. Schließlich konnte eine DDR-Delegation des Friedensrates offiziell am 44. Esperanto-Weltkongress in Warschau teilnehmen. 1960 gab der Deutsche Friedensrat die erste Nummer von PAZO, dem Organ von Mon Paco Esperantista Movado, Weltfriedensbewegung der Esperantisten, heraus. In den 50er Jahren war in besonderer Weise eine einzige Jugendgruppe um den Sinologie- und Indonesistik-Studenten Erich Dieter Krause aktiv, der später hochwertige Esperanto-Wörterbücher für Deutschsprachige herausgab. Großen Einfluss auf die dann doch offizielle Erlaubnis von Esperanto in der DDR hatten der 48. Esperanto-Weltkongress 1963 in Sofia sowie der im selben Jahr stattfindende 19. TEO-Jugendkongress in Vrasa, Bulgarien. Beide Kongresse beeinflussten im positiven Sinne die Meinung der entscheidenden DDR-Behörden. Der Autor nahm an beiden Kongressen teil. In der Zwischenzeit hatte man in Partei- und Regierungsdienststellen die notwendigen Entscheidungen für eine Integration von Esperanto in den Kulturbund vorbereitet. Das war der erste Teil, der ja auch lokalgeschichtlich ganz interessant ist. Es werden auch gesellschaftliche Entwicklungen beleuchtet und auch Detlef Blanke, der durch Jahrzehnte ja diese Bewegung mitgestaltet hat, dadurch gewürdigt. Wie es dann weitergeht, nachdem Esperanto erlaubt worden ist in der DDR, das hören Sie dann im zweiten Teil im nächsten Monat. Die Jesus la unua parto de temo che anche sociologie interessas, char parallele alla evoluo de Esperanto, che la malpermesso, che re permesso en godoron i popas vidi evolua en lo socio, che anche region historie tiuci temo pri Esperanto en godoro, che in Turingio tre interessas. Pri la posta evoluo de Esperanto, ecte la 1960 jaroe, vi audos en nia el sendo en la venonta monato februaro. Vor 15 Jahren starb der berühmte Esperantist und Eisenbahner Joachim Giesner. Er war vor allem in Herzberg am Harz tätig und gründete auch den Südharzer Esperanto-Verband. Zu diesem Esperanto-Verband gehört natürlich auch ein Teil Thüringens. Sie wissen, der Norden Thüringens rund um Nordhausen, das ist auch schon das Harzgebiet. Joachim Giesner lebte von 1913 bis 2003 und bekannt wurde er auch durch seine kongenialen Übersetzungen, etwa auch von bekannten Volksliedern. Alles Grund genug, dass wir Erinnerungen von Peter Zilvar über Joachim Giesner Ihnen nicht vorenthalten. Sie sind entnommen mit freundlicher Genehmigung vom Autor selbst aus dem Buch Ab Herzberg auf Schienen in die Welt. Anto de quiniara mortis Joachim Giesner, Esperantisto conata kai ankaŭ fervojisto, kai li vivis inter 1903 kai 1923. Li tre famicis in Esperantuje kiel tradukisto de cantoe kai aliae ajoe. Li ankaŭ kun fondis la Sudharzan Esperanto-Asocion kai viscias ke la nordo de Turingio appartenas al Harza regiono, da li ankaŭ volas informi vin pro tio pri Joachim Giesner kai Esperanto vivo en la Harza regiono. Li aŭdos memorojn de Petro Silva pri Joachim Giesner, keller memorien ni el cerpis cun permesso del autore e la libro de Herzberg Surelloi en la Mondon.
Erinnerung von Peter Silva, Herzberg am Harz. Schon als Schüler war ich von der großartigen Idee der neutralen Sprache Esperanto als gemeinsame Zweitsprache neben den jeweiligen Muttersprachen besonders angetan. Als ich Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts im Harz-Kurier las, dass der neue Bahnhofsvorsteher Joachim Giesner einen Winterkursus Esperanto im Schulungsraum des Herzberger Bahnhofs anbot, war ich sofort dabei und warb gleich noch weitere Interessenten. Viele Eisenbahner erlernten hier diese Sprache. Joachim Giesner erzählte mir, dass Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts noch fast 700 Menschen mit Schichtbetrieb und Grenzabwicklung im Bereich des Bahnhofs Herzberg tätig waren. Große Mengen an Warentransporten in die ehemalige DDR über die Grenzbahnhöfe Walkenried und Elrich DDR wurden hier abgewickelt. Joachim Giesner beherrschte diese kreative internationale Sprache, in der er sicher auch träumte. Er unterrichtete die Sprache Esperanto mit großer Begeisterung. Alsbald entstand eine Esperanto-Gruppe in Herzberg. 1976 wurde der Verein die Esperanto-Gesellschaft Herzberg, später Namensänderung in Esperanto-Gesellschaft Südharz, gegründet. 1972 organisierte Joachim Giesner eine beachtliche Esperanto-Ausstellung in der damaligen Realschule. Viele Herzberger besuchten diese Leistungsschau. Ein guter Werbeeffekt wurde erzielt und das strahlte sicher in Herzberg weiterhin positiv aus. Ebenso informierten sich viele Einwohner und Herzberger Politiker bei dieser Sonderausstellung über Esperanto. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich für die Vorbereitung dieser Ausstellung einige Wochen lang nicht wenige Plakate und Textbänder mit Tusche malen musste. 1977 gab es ein großes Konzert mit den beliebten Herzberger Musikern, ganz in Esperanto, und eine Zaubervorstellung im Martin-Luther-Haus. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Joachim Gießner hatte den beliebten Herzberger Musiker Ulrich Mattke für Esperanto begeistert. Die bekannten und talentierten Herzberger Sänger Alfons Hoffmann und Walter Lange waren natürlich auch dabei. Die Herzberger Musiker waren von dem Wohlklang des vokalreichen Esperanto besonders angetan und sangen gern in dieser Sprache. Auch sind einige Tonträger mit vielen Liedern entstanden. Die Übersetzung in hoher Qualität produzierte Joachim Gießner selbst. Er lieferte die gewünschten Liedübersetzungen in kurzer Zeit. Dieses beliebte Herzberger Esperanto-Musiktrio hat bei vielen deutschen und internationalen Esperanto-Kongressen, zum Beispiel im Jahre 2006 in Braunschweig und zuletzt im Jahre 2009 beim Europäischen Esperanto-Kongress in der Aula des Herzberger Gymnasiums, musikalisch mitgewirkt. Diese Musikbotschafter aus Herzberg haben an vielen Orten viel für die Bekanntheit unserer Stadt beigetragen, sind zu Ehrenmitgliedern ernannt worden.
Rememoro de Petro Silva, Herzberg am Harz, Germania. Jam kiel junulo al mi ege placis la ideo de comuna dua linguo crom la gepatrae lingvoe. Mi trovis lernolibron de Esperanto en la scribotablo de mia patro cae eclernis gin mem stare. E fino della sesteca jaroe, della lasta jarcento mi legis en nia regiona gazetto Harz Curia pri la offerto de Esperanto curso in la instruciambro della stazidomo de Herzberg, cae mi tui aligis, cae mi varbis ancao quelcaen aliaen curs partoprenantoen. Ne mal multae fervoistoi eclernis la internazian lingvon Esperanton. Joachim Gießner racontis al mi, cae in la meso della sesteca jaro e della lasta jarcento laboris ancora prescao 700 homoi in la terreno della stazidomo Herzberg, exemple. Oni devis organisi la grand quantain var transportoin per trainoi tra Germana Demokratia Respubliko al Ruslando. La limstazio e Valkenried, Occidenta Germanio, cae Elrich, Orienta Germanio, simple funcciis kiel trapaseioi. Evidente, Joachim Gießner regis Esperanto, und certe li ancor songis en Esperanto, cun granda entusiasmo, li instruis tiun ci lingvon. Post mal longa tempo ec estis nova Esperanto gruppetto in Herzberg. En 1976 ni fondis la Socion Esperanto Societo Herzberg, poste ci nomigis Esperanto Societo Sud Harzo, cia ancao ec estis pluae Esperanto gruppoe, exemple in Bad Sachsa, Seesen, cae poste in Nordhausen. Joachim Gießner nur mal ofte aperis, Charlie Davis plenumi multain aliaen organisain taskoin pro la germana ca internazia fervoistai Esperanto movadoe. En la jaro 1977 Joachim Gießner organisis grandan Esperanto exposition en la tiama mesa lerneo. Multae enlojantoi visitis tiun publican presentadon. Mi ancora bone memoras che mi, dum quelcae semainoe helpis ce la preparado, exemple per man colorigado della inform textoi cae affischoi. 1977 ocasis granda concerto, tutte in Esperanto, cun la conata Herzberger musicistoi Ulrich Mattke, Alfons Hoffmann cae Walter Lange e Martin Luther Domo. La musicistoi tre shattis la belsonezzon della vocalricia Esperanto. C'è multae Esperanto congresso, exemple in Braunschweig, Herzberg, Paderborn cae Dresden, ili cune musicis cae cantis. Tio estis bona reclamo ancao por nia urbo.
Joachim Gießner war ein Multitalent und unermüdlich für Esperanto aktiv. Er erwartete auch von seinen Esperanto-Mitarbeitern größte Disziplin, Einsatz, Lernwillen, Pünktlichkeit und so weiter. Während seiner Pensionszeit war er fast während des ganzen Jahres in vielen europäischen Ländern unterwegs, unter anderem um Landeskongresse der Eisenbahner Esperanto-Verbände vorzubereiten und zu besuchen. Während der häufigen und langen Eisenbahnfahrten beantwortete er die Briefe seiner vielen europäischen Freunde und er machte viele Übersetzungen. Ebenso erarbeitete er viele Fachvorträge aus dem Eisenbahnwesen. Joachim Gießner verfasste viele Zeitungsartikel über die in- und ausländischen Aktivitäten und Kongresse. Regelmäßig besuchte er unter anderem auch die Herzberger Bürgermeister und Stadtdirektoren, um über seine internationalen Arbeiten in Sachen Völkerverständigung Esperanto zu berichten. Im Herbst 1993, bei der Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages der Städte Herzberg am Harz, Deutschland und Gura, Polen, war Mitglied der Herzberger Delegation und besuchte einige Esperanto-Sprecherinnen in Gura. Ich kann mich noch gut erinnern, dass er für viele Weihnachts- und Zamenhof-Feiern jeweils ein neues Weihnachtslied in Esperanto übersetzte. Er tippte seine Übersetzung blitzschnell mit der Schreibmaschine und benutzte viele dünne Durchschlagpapiere. Die wohlklingenden Weihnachtslieder wurden gern angenommen und wurden teilweise auch weltweit verbreitet. Mit seiner Gitarre, ganz ohne Noten, begleitete er den gemeinsamen Gesang. Wenn er noch erlebt hätte, dass im Jahr 2006 unsere Stadt Herzberg am Harz aufgrund eines Ratsbeschlusses den Beinamen die Esperanto-Stadt erhalten hatte, hätte er sich sehr darüber gefreut. Joachim Gießner, ein ehemaliger, besonders engagierter Herzberger Bürger, der praktisch nach dem Slogan »Die Schienen verbinden die Länder und Esperanto verbindet die Völker« lebt und wirkte, wird bei vielen Eisenbahnern, Esperanto-Freunden und bei den älteren Herzberger Bürgern noch lange in guter Erinnerung bleiben.
Pri la bon qualite tradukado tre rapide, sorgis Joachim Gießner, li estis multflanca talentulo cae senlatse laboradis por Esperanto. De sia Esperanto cun laboranto li attendis accuratezon, grandan disciplinon cae laboremon. Ciam li atingis la pensiuligion, prescau dum la tutta iaro li estis survoie en multae Europae landoe, exemple, por preparado de cae posta partoprenado en multae fac congressoe. Dum la longae train veturadoe li traducis textoin, vercis fac articoloin, cae plenumis multaen correspondagioin. Joachim Gießner vercis multaen gazet articoloin por multae Esperanto gazetoe, cae anco por nia regiona gazeto. Regule li informis niaen urbestroin cae urbdirectorain pri la internaziae activezae rilate al Esperanto cae interpopola comprinigio. En autunno 1993 la urbo Herzberg am Harz cae Gura in Pollando subscribis gemel urban contracton en Gura. Joachim Gießner partoprenis en la urba delegatio cae visitis tie tri esperantlingvan virinoin en la ancora nova gemel urba. Mi ancora bone memoras che occase della Zamenhof festoi li ciam cun portis nov tratukitan christnascan canton. Li tre rapide taipis cae usis multain maldicain copipaperoin. Joachim Gießner ludis gitaron, ne usante musignotain, cae ni gaie cun cantis. Bedaurinde, li ne plus pertis pritio che in la jaro 2006 Herzberg am Harz ricevis la cromnomon la Esperanto urbo. Ancora longe Joachim Gießner restos en la memoro de fervoistoi, Esperanto parolantoi cae de multae civitanoi de Herzberg am Harz la Esperanto urbo. La Trieste Esperanto Asocio invitas alla quara concurso pri pentrado por du lingvae vercoe, por pover aiuci la premion Angelo Soranzo della jaro 2018, pri la temo Savenda Naturo. La parto preno esse sempaga, la concurso proponas la temon Savenda Naturo, la vercoe povas esti realigate lau io ein stilo cae tecnico, excepte de glu laboragioi, mosaico cae per computila grafico. Ciu verco devas enteni sur la pentrita surfazzo, texton de almena uno fraso ecce se malonga, rilata alla proponita temo in Esperanto, scripita in verde coloro, cae gia traduco al iu ein linguo, scripita in alia ein coloro. En lo concurso reitas partopreni studentoe de mesgadae cae supera lerneioe, publicae cae privatae. Cio autoro reitas partopreni per nur uno elaboragio, cio verco devas havi sur la malantao la autorain datumoen cae la titolon en iu ein linguo, set en latina literoe por facila comprenebletso. Come la pentrajo estu provisita per taugai iloe por simpla alcrociado sur mura. Cae art commissiono al cele electita
distribuos diversae premioin lau diversae categoriae, prilla detaloi vi povas mem legi la tuton en la interreto. La Trieste Esperanto Asocio retenos la premita in vercoin cae havos pri ili plenan reproducto raiton, inscribigio cae transtono de la verco casos ce la sideo de TOEA, la Trieste Esperanto Asocio, ciam la sideo estas malfermita vi ancao povas legi en la interreto, sed nun tre gravas la datlimo de la transtono de la propra verco. La verco devas atingi la Dresden Esperanto Asocio sideon gis maximume la 28 de februaro. Cae expositio de la concursonta verco ocasos en la sideo mem verscheine en marto 2018. Cae anco en marto en la 21 estos la distonado de la premioe. Da es es tre interessa afero, ca internazia vere afero, cion organizas Triesta Esperanto Asocio. Oni devas zii, ca Triesto mem es es tre internazia urbo, ca anco historie internazia urbo. Inter 1382 ca 1908 ci estis Austria, ca facte vere internazia urbo. Sed anco nun Esperanto ludas graven rolon en Triesto ca in la circoagioe, char crom tal linguanoi logias circa o Triesto ancao sloven linguanoi cae croat linguanoi. Anca la friula lingua ludas certan rolon in Triesto, mi nur volas memorigi vin pri italo svevo. Nume donas al vi la interet adresson de la Trieste Esperanto Asocio to.ea1906.altervista.org. Tommy esperas che vi interessicius pri la concurso cae che vi partoprenos gin. In tio contexto mi ancao sendas saluto al niai triestai amicoi in Italuia.